Dava Sobel, Längengrad. Die wahre Geschichte eines einsamen Genies, welches das größte wissenschaftliche Problem seiner Zeit löste. Der genaue Unterschied zwischen Längen- und Breitengrad ist vor allem jenen bekannt, die sich mit der Vermessung und Darstellung der Welt beschäftigen. Alle anderen verwechseln Länge und Breite gerne mal. Sollte es dir auch so gehen, keine Sorge. Nach dem Hören dieser Blinks kann dir das nicht mehr passieren. Wir zeigen dir, dass zwischen beiden im wahrsten Sinne des Wortes Welten liegen. Während der Breitengrad von der Natur vorgegeben wird, steht der Längengrad sinnbildlich für die Dynamiken des menschlichen Geltungsdrangs. Lass dich in das England des 18. Jahrhunderts entführen, als der Streit um die wissenschaftliche Deutungshoheit kulminierte und ein Querdenker die etablierten Akademiker zum Kampf um die Bestimmung des Längengrads herausforderte. Blink Nummer 1. Die Bestimmung der Längengrade war schwieriger als die der naturgegebenen Breitengrade. Was darf auf keinem Globus fehlen? Richtig, das Gitternetz der Längen- und Breitengrade. Während die Breitengrade parallel untereinander verlaufen und zu den Polen hin kürzer werden, sind die Längengrade allesamt gleich lang und treffen jeweils an den Polen zusammen. Doch obwohl beide schon seit einer Ewigkeit der Navigation dienen, konnten die Breitengrade wesentlich früher bestimmt werden. Der griechische Mathematiker Ptolemäus legte den Äquator im 2. Jahrhundert nach Christus als Nullbreitengrad fest. Weil die Mittagssonne zweimal im Jahr, nämlich zum Frühlings- und zum Herbstbeginn, genau senkrecht über dem Äquator steht, eignete dieser sich von Natur aus für die Bestimmung aller anderen Breitengrade. Für die Längengrade hingegen gab es keinen natürlichen Anhaltspunkt. Deshalb war ihre Bestimmung eine größere Herausforderung. Aber beginnen wir beim Anfang. Was genau ist eigentlich ein Längengrad? Mit dem Längengrad berechnet man den Abstand eines Ortes auf der Erde vom Nullmeridian, also einer senkrecht zum Äquator stehenden Linie, die man als Ausgangspunkt verwendet. Dabei wird die Berechnung allerdings durch die Drehung der Erde erschwert, denn dadurch verschiebt sich auch die Entfernung anderer Himmelskörper zur Erde. Da man weiß, dass sich die Erde innerhalb 24 Stunden um 360 Grad dreht, kann man einen Zeitunterschied von exakt 4 Minuten je Grad Längenunterschied messen. Um nun also auf hoher See zu bestimmen, auf welchem Längengrad man sich befindet, muss man den zeitlichen und örtlichen Abstand zwischen seinem Standort und dem Heimathafen messen. So steht etwa eine Stunde Zeitunterschied für 15 Grad, das ist ein 24stel der 360 Grad des Erdballs. Am Äquator entsprechen 15 Grad etwa 1000 Meilen. Zu den Polen hin werden die Abstände entsprechend kürzer. Nun waren die Uhren, die die Seefahrer auf ihre Schiffe mitnahmen, nicht besonders genau. Sie wiesen eine gewisse Gangabweichung auf. Außerdem kam es oft vor, dass die Pendel auf hoher See aus dem Takt gerieten. So war nicht festzustellen, ob der Zeitunterschied nun auf die geografische Position oder auf die Abweichung der Uhr zurückzuführen war. Die Seefahrer behalfen sich daher mit dem Gissen. Man markierte einen Ausgangspunkt im Wasser und schätzte die zurückgelegte Entfernung mit der Fahrzeit und dem Kompasskurs. Die aktuelle Position und die Uhrzeit im Heimathafen wurden aber ziemlich ungenau bestimmt, und die meisten Seemänner wie Vasco da Gama oder Magellan waren vergleichsweise orientierungslos unterwegs. Das führte zu ernsthaften Problemen. Die Schiffe drängten sich so lange wie möglich auf befahrbaren Breitengraden und bogen erst spät nach Süden oder Norden ab, anstatt den direkten Weg zu nehmen. Die langen Reisen machten sie anfällig für Krankheiten, Überfälle und Schiffbrüche. So wurde im Zeitalter der Entdeckungen in ganz Europa immer fieberhafter nach einer Lösung für die Bestimmung der Längengrade gesucht. Blink Nummer 2. Es gab mehrere Vorschläge zur Bestimmung der Längengrade, aber keiner funktionierte. Die Frage war also, wie der Längengrad ohne präzise Uhren bestimmt werden sollte. Den Forschern mangelte es jedenfalls nicht an Ideenreichtum. Die größte Hoffnung lag auf der Beobachtung der Himmelskörper. Die Wissenschaftler wollten analog zur Tageswanderung der Sonne den nächtlichen Verlauf des Mondes in Relation zu den Fixsternen beobachten, um Zeit und Richtung zu bestimmen. Wie aber maß man Entfernungen auf einem schaukelnden Schiff, wenn die Sternenkarten obendrein lückenhaft waren? Galileo hatte den Längengrad mit Hilfe der von ihm entdeckten Jupitermonde bestimmen wollen. Da diese aber nur nachts und bei gutem Wetter zu sehen waren, setzte sich seine Technik nur an Land durch. Dort erkannten Herrscher erstmals die tatsächliche Größe ihrer Ländereien und Ludwig IX. Soll beklagt haben, mehr Land an Astronomen als an seine Feinde verloren zu haben. In der Hoffnung, die Technik durch mehr Daten zur Mondbahn auch für die See nutzbar zu machen, wurde Ende des 17. Jahrhunderts im englischen Greenwich eine königliche Sternwarte errichtet. Zugleich dachte man aber auch in andere Richtungen und entwickelte teilweise abstruse Lösungsvorschläge. So sollte Ende des 17. Jahrhunderts das sogenannte Pulver der Sympathie, das Wunden angeblich auf Entfernung heilte, die Lösung bringen. Wenn man einen verletzten Hund mit an Bord nahm, nachdem man ihm seine Verbände abgenommen hatte, und diese an Land immer um 12 Uhr mit dem Pulver bestreute, sollte ihn die schmerzhafte Heilwirkung zeitgleich auf See aufheulen lassen. Der Kapitän wüsste dann die Ortszeit des Heimathafens und sollte die Differenz zur Ortszeit und den Längengrad berechnen können. Die Methode scheiterte, nicht zuletzt an der unzureichenden Wirkung des Pulvers. Andere setzten auf den Erdmagnetismus. Mit dem Winkelmaß wollte man die Abweichung zwischen dem geografischen Norden des Polarsterns und dem magnetischen Norden des Nordpols bestimmen. Weil beide aber mancherorts fast deckungsgleich waren, nur wenige Kompassnadeln präzise gen Norden zeigten und das Magnetfeld nicht konstant ist, hatte auch diese Methode langfristig keinen Erfolg. Es half alles nichts. Die Suche nach einer Lösung musste weitergehen. Blink Nummer 3. 1714 lobte die englische Krone einen Preis für die Lösung des Längengradproblems aus. Seit sich bei den Scilly-Inseln ein großes Schiffsunglück zugetragen hatte, forderten Seefahrer und Kaufleute in ganz England umso vehementer eine Lösung des Problems. 1714 erließ Königin Anne deshalb den vom Parlament verabschiedeten Longitude Act und lobte ein stattliches Preisgeld aus. Die zuvor vom Parlament befragten Experten um Isaac Newton waren Lösungen mit Uhren gegenüber skeptisch und befürworteten astronomische Methoden. Zur Vergabe des Preises wurde eine Kommission eingesetzt, welche die Gewinnermethoden in 3 Stufen belohnen durfte. 20.000 Pfund für Lösungen mit maximal 0,5 Grad Abweichung, 15.000 Pfund für 2/3 Grad Abweichung und 10.000 für maximal 1 Grad, wobei 1 Grad Abweichung am Äquator 60 Seemeilen bedeutete. Die Höhe der Preisgelder, heute umgerechnet mehrere Millionen Euro, zeigte, wie verzweifelt man damals war. Die ersten Vorschläge waren jedoch wenig erfolgversprechend. Tatsächlich waren die Uhren im frühen 18. Jahrhundert einfach noch nicht gut genug. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts gab es Pendeluhren, die 1664 erstmals auf See erprobt wurden und anfangs gut funktionierten. Bei der ersten stürmischen Testfahrt war es allerdings mit der Präzision vorbei. Uhren mit Spiralfedern erwiesen sich als Alternative ebenso ungeeignet. Der Ausdruck, den Längengrad finden, wurde daher bald zum Synonym für ein schier aussichtsloses Unterfangen. In Gullivers Reisen von Jonathan Swift wurde das Längengradproblem gar mit der zum Scheitern verdammten Suche nach dem nie stillstehenden Perpetuum mobile verglichen. Zwar gab es immer wieder Fortschritte, zum Beispiel Uhren in Vakuumkammern, die beim Aufziehen nicht mehr stehen blieben und vor Feuchtigkeit geschützt waren. Allerdings waren diese dann anfällig für Temperaturschwankungen. Obwohl längst nicht nur Newton bezweifelte, dass Uhren die Lösung sein könnten, gab es zunächst keine anderen brauchbaren Lösungsansätze. Blink Nummer 4. Die aussichtsreichste Lösung kam von einem englischen Autodidakten, John Harrison. Obwohl sich zahlreiche Forscher um das Preisgeld bewarben, setzte sich die Kommission selbst lange Zeit kein einziges Mal zusammen, denn für schnelle Ablehnung reichte meist ein Mitglied. Das änderte sich, als John Harrison die Bühne betrat. Harrison stammte aus einfachen Verhältnissen. Von den frühen Jahren nach seiner Geburt 1693 ist wenig bekannt, außer dass er 30 Jahre lang als Tischler arbeitete. Genauso unklar ist, warum er 1713 seine erste Pendeluhr baute und warum sie so qualitativ hochwertig war. Er tischlerte sie fast vollständig aus Holz, und blieb dem Uhrenbau fortan treu. Die Turmuhr, die man ihnen 1720 in Brocklesby Park bauen ließ, läuft bis heute fast komplett ohne Öl, da die wichtigsten Teile aus tropischem Hartholz bestehen. Diesem ersten Schritt hin zu einer ölfreien Schiffsuhr folgten weitere. Beim Bau seines Rostpendels setzte Harrison verschiedene Metalle zusammen, die unterschiedlich auf Temperaturen reagierten und so Ausdehnung und Kontraktion ausglichen. Mit der Grasshopper-Hemmung entwickelte er außerdem eine reibungsfreie Hemmung zur Regulierung des Pendellaufs der Uhr. Dank dieser Erfindungen konnte er sich nun dem Längengradproblem zuwenden. 1727 begann er mit der Konstruktion einer Schiffsuhr und ersetzte die Pendel durch gefederte Schwingarme. Als er 1730 beim königlichen Astronom und Kommissionsmitglied Edmund Halley vorsprach, war dieser sehr beeindruckt. Er warnte ihn aber vor der Skepsis der Kommission gegenüber mechanischen Lösungen und verwies ihn zunächst an den erfahrenen Uhrmacher George Graham. Graham gab ihm ein zinsloses Darlehen und Harrison konnte 5 Jahre lang an seinem ersten Schiffsuhrenmodell H1 bauen. Als er es 1735 der Royal Society präsentierte, war auch diese begeistert. Weil die Technik den Kapitän bei der Probefahrt nach Lissabon vor einem Navigationsfehler bewahrte, veranlasste dessen Lob die Kommission 1737 zur ersten richtigen Zusammenkunft. Harrison wies auf Schwächen hin, statt auf die direkte Erprobung zu bestehen, und erhielt ein Darlehen für die Weiterentwicklung. Die H2 war 1741 fertig, aber obwohl die Royal Society sie testen wollte, war Harrison noch immer nicht zufrieden und arbeitete fast 20 Jahre an der verbesserten H3. Weil währenddessen die H1 im Rampenlicht stand und das Interesse an der Längengrad-Thematik stieg, wurde auch die Konkurrenz größer. Blink Nummer 5. Die Methode der Monddistanzen wurde zu einer durchaus erfolgreichen Konkurrenz. Die meisten Forscher suchten die Lösung des Problems weiter am Himmel. Immerhin waren die Sternenkarten im 18. Jahrhundert detailliert genug, um die Uhrzeit am Himmel abzulesen. Das Prozedere war allerdings ziemlich kompliziert und zunächst nur bei gutem Wetter möglich. Nachdem die Messungen sicherheitshalber bis zu 7-mal wiederholt wurden, dauerte es Stunden, die Position mit komplizierten Logarithmentafeln ungefähr zu bestimmen. Mit der Vorstellung eines speziellen Quadranten 1731 reifte die Methode dann genau zu der Zeit, in der Harrison seine Schiffsuhren präsentierte. Mit dem neuen Gerät ließen sich die Abstände der Himmelskörper auch an bedeckten Tagen messen. Und während Harrisons Uhr mit ihrer Einfachheit geradezu provozierte, führte die Komplexität der Methode sogar zu noch mehr Ansehen. Einer der bekanntesten Verfechter der Monddistanzen war Reverend Neville Maskelyne, der sich 1761 bei seiner Reise nach St. Helena erfolgreich von den Monddistanzen navigieren ließ. Er war allerdings auch geübter in der Anwendung der komplizierten Methode als jeder andere Kapitän. Aber auch Harrison kam voran. Nach 19 Jahren Arbeit konnte er seine H3 vollenden. Er lehnte Ruhm und Anerkennung sowie die Aufnahme in die Royal Society weiterhin ab, obwohl die H3 große Neuerungen wie den Bimetallstreifen brachte. Einen Temperaturregler aus Messingblech und Stahl, der bis heute in Thermostaten verwendet wird. Auch sein Mechanismus zur Reibungsverminderung wird heutzutage noch als Kugellager genutzt. 1759 wurde die Erprobung der H3 durch die Wirren des Siebenjährigen Krieges verhindert. Statt zu warten, machte sich Harrison an den Bau einer weiteren Uhr. Die H4 war bereits 1760 fertig und wesentlich kleiner als ihre Vorgängerinnen. Und obwohl sie durch die Verkleinerungen Öl und Pflege benötigte, hatte Harrison die Lösung im Grunde gefunden. Die Kommission war allerdings anderer Meinung. Blink Nummer 6. Statt Anerkennung für Harrisons Leistung gab es Interessenkonflikte und Intrigen. Mit der H4 hatte Harrison de facto die Lösung geliefert. Aber das akademische Establishment bevorzugte die Astronomie, denn es gab waschechte Interessenkonflikte. 1760 kam es bei den geplanten Tests von H3 und H4 wiederholt zu Verzögerungen. Dahinter steckte ein Jurymitglied, das mit der eigenen Arbeit zu den Monddistanzen selbst Ambitionen auf das Preisgeld hegte. Am Ende wurde nur die H4 getestet. Dafür aber mit Erfolg. Die Uhr wich nach 81 Tagen auf See nur 5 Sekunden ab und der Kapitän konnte den Kurs zuverlässig berechnen. Obwohl der Preis also direkt an Harrison hätte gehen müssen, wurden weitere Kontrollen verlangt. Reverend Maskelyne veröffentlichte nach seiner Rückkehr von St. Helena neue Mondtabellen und wurde 1764 beauftragt, beide Methoden bei einer Fahrt nach Barbados zu erproben. Obwohl Harrisons Sohn William gegen den offensichtlichen Interessenkonflikt protestierte, wertete Maskelyne die Fahrt als Beweis für die Effizienz der Mondtabellen. Die Kommission musste nach der Testfahrt auch die Funktionsfähigkeit der Uhr anerkennen. Den Preis vergab sie dennoch nicht. Stattdessen bot man Harrison die Hälfte des Preisgeldes an und verlangte im Gegenzug 2 nachbaubare Kopien der H4. Die Situation verschärfte sich weiter, als Maskelyne 1765 königlicher Astronom wurde und sich für die Förderung des Monddistanzansatzes einsetzte. Im gleichen Jahr wurde der Longitude Act um Klauseln erweitert, die quasi direkt an Harrison adressiert waren. Harrison gab schließlich nach. Er bekam nur 10.000 Pfund, gab all seine Uhren samt Konstruktionszeichnungen ab und erklärte einer Expertengruppe die Funktionsweise. Doch obwohl Harrison die Arbeiten an einer Kopie der H4 ohne die eigenen Aufzeichnungen machen musste, war die Kommission noch immer nicht zufrieden. Maskelynes Mondtabellen galten nach wie vor als die sicherste Navigationsmethode und Harrisons ärgster Widersacher hatte nun zusätzlich Einfluss auf die Prüfung seiner Uhren. Blink Nummer 7. Am Ende brachte eine königliche Intervention zwar das Preisgeld, nicht aber den Preis. Die Kommission bestand auf weitere Prüfungen der H4 und wertete alle Erfolge hartnäckig als Zufälle. Die H4 wurde monatelang von Maskelyne unter teils kuriosen Bedingungen in Greenwich getestet. Sie stand gewächshausartig in einem Glaskasten mit direkter Sonneneinstrahlung und war anscheinend beschädigt worden. Maskelyne kümmerte nichts davon und die Uhr bestand die Prüfung nicht. Dennoch erklärte er, die Uhr sei in Kombination mit seinen Monddistanzen wirksam, denn er wusste um die Makel seiner astronomischen Methode. An etwa 6 Tagen im Monat waren sich Mond und Sonne zu nah, um den Abstand zu bestimmen. An etwa 13 Tagen war der Mond nur nachts zu sehen und auf der anderen Erdhalbkugel unterwegs, was den Winkel zur Sonne zu groß machte. Harrison ließ das nicht auf sich sitzen und veröffentlichte seine Vorwürfe gegen Maskelyne in einer 6-Penny-Broschüre. Trotzdem hatte er nach wie vor 2 Kopien zu bauen und bekam Konkurrenz durch den Uhrmacher Leckram Candle, der sich ebenfalls an einer Kopie versuchte. Während Candle seine K1 fertigstellte und damit James Cook auf Weltumsegelung schickte, baute Harrison an der H5. Zwar wurden beide 1770 fertig, aber die H5 musste noch fast 3 Jahre lang feinjustiert werden. Harrison war inzwischen 79 Jahre alt und unsicher, ob ihm noch einmal 5 Jahre für einen weiteren Nachbau bleiben würden. Er setzte daher alles auf eine Karte und wandte sich direkt an König Georg III. Der König war wissenschaftlich interessiert und lud ihn zu Hofe ein, doch bei der Vorführung lief die H5 ungenau. Erst als sich der König erinnerte, dass er Magnete in der Nähe aufbewahrte und diese entfernen ließ, konnte die H5 einwandfrei laufen. Der König beschloss, die Kommission zu umgehen und direkt beim Premierminister vorzusprechen. Als die Regierung schließlich 1773 an die Kommission appellierte, erhielt Harrison 8.750 Pfund. Damit hatte Harrison insgesamt zwar knapp die 20.000 Pfund Preisgeld erhalten, nicht aber den Preis zugesprochen bekommen. Die Bestimmungen für die Vergabe wurden weiter verschärft, der Preis blieb letztlich unverliehen. Blink Nummer 8. Die Sternwarte in Greenwich ist die Hüterin der Längengrade und der Zeit. Harrison starb 1776. Er hatte nie den ersehnten Preis zugesprochen bekommen, sein Vermächtnis aber bleibt bis heute. Denn mit ihrer Reproduzierbarkeit begann auch die Verbreitung von Uhren nach dem Vorbild der H4. Da die nun als Chronometer bezeichneten Uhren mit den preisgünstigeren Mondtabellen und Sextanten konkurrierten, versuchten sich mehrere Uhrmacher daran, billiger und schneller zu produzieren. Am erfolgreichsten waren John Arnold und Thomas Earnshaw. Ihre geschickten kleinen Veränderungen machten Harrisons Uhr zum teureren, aber letztlich erfolgreichen Massenprodukt. 1791 gab die Ostindien-Kompanie Logbücher mit der Spalte Länge mittels Chronometer heraus. 1815 existierten bereits 5000 Chronometer und selbst die Kommission für den Längengradpreis war vor ihrer Auflösung 1828 nur noch für die Prüfung von Chronometern zuständig. Die Idee hatte sich durchgesetzt und die Mondtabellen verloren im Laufe des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Dennoch wurde auch Maskelyne's Lebzeit von seinen Taten überdauert. Obwohl seine Mondtabellen vereinzelt noch bis ins 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden, ist er heute vor allem dafür bekannt, dass er den Nullmeridian in Greenwich festlegte. Alle Tabellen und zunehmend auch die Seeleute bezogen sich auf den Ort mit der Sternwarte, der 1884 von der Internationalen Meridian-Konferenz offiziell bestätigt wurde. Damit ist die Sternwarte in Greenwich nicht nur Hüterin der Länge, sondern auch der Zeit. Die Greenwich Mean Time legt mit der Nullzeit fest, wann Mitternacht ist. Sie markiert den Ausgangspunkt für alle Uhrzeiten rund um den Erdball und gilt als Universal Time, sogar im Weltall oder für astronomische Berechnungen. Der ewige Wettstreit zwischen Harrison und Maskelyne steht somit nicht nur für den Kampf um den Längengrad, sondern auch dafür, wie wir die Welt und die Zeit heute wahrnehmen. Die Quintessenz der gerade gehörten Blinks ist, dass die Geschichte des Längengrads nicht nur von der Macht der Ideen und den Hindernissen erzählt, die es bei ihrer Verwirklichung oft zu überwinden gilt. Sie zeigt auch, dass es immer wieder Querdenker und Quereinsteiger für die Lösung großer Probleme braucht, wenn konventionelle Wege nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Das waren also unsere Blinks zu Längengrad von Dava Sobel. Vielen Dank fürs Zuhören.